Schlagen wir auf, bitte, Lukas Kapitel 21. Lukas 21. Dann lesen wir da die Verse 25 bis 28. Nochmal Lukas 21, 25 bis 28. In der Schlachter-Übersetzung heißt es als Überschrift: Das Kommen des Menschensohnes in Kraft und Herrlichkeit. Vers 25. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Völker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Weil unsere Erlösung naht. Wir wollen stille werden und beten. Ja, Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für die neue Gelegenheit, uns versammeln zu dürfen, dass wir in aller Freiheit uns versammeln können, um dich zu loben, zu preisen, anzubeten, um dir zu dienen. Danke dir, Herr, für die frohe Botschaft, die du auch heute Morgen uns schenkst. Und bitten, Herr, um deinen Segen, um Gnade zuzuhören, um Gnade zu verkünden. Und wir danken dir, dass wir im Aufblick zu dir immer wieder so viel Segen erwarten dürfen. Du schenkst uns reichlich, beschenkst uns. Und wir danken dir dafür. Segne du auch all die, die heute nicht unter uns sind, die gerne hier wären. Sei doch mit ihnen. Schenke du auch ihnen die nötige Freude und Kraft an das herrliche Evangelium. Gelobt sei dein Name. Amen. Amen. Wo tust du die Entrückung einreihen? Frug mich ein Zuhörer, als ich im 1987 in Heiden-Appenzell über die Wiederkunft Jesu predigte. Das Einzige, was ihm interessierte nach der Predigt, war das: Wo reißt du die Entrückung ein? Ich gab ihm keine Antwort. Das heißt, ich gab ihm Antwort, aber keine Angaben über Entrückung, über Termine, und gebe sie auch heute nicht in der Predigt. Wer also einen Kalender erwartet, tut mir leid, ich habe keinen Kalender. Wir missionierten ja in Spanien 35 Jahre, 11 davon in Guadalajara, in der Nähe von Madrid, 55 Kilometer entfernt. Danach zogen wir nach Las Rosas, 20 Kilometer von Madrid entfernt, auf der anderen Seite, wo wir 4 Jahre lang Missions- und Evangelisationsarbeit verrichtet haben. Es versammelten sich in einem Hauskreis in unserer Wohnung auch unter anderem die Frau vom Honduras-Botschafter. Auch in ihrem Haus haben wir zweimal Hauskreis gehabt. Und sie borgte mir ein dickes Buch, so ein dickes Buch. Seht ihr das gut da? Ja, so ein dickes Buch. Über die Wiederkunft Jesu. Der Schreiber selber, auch ein Missionar, schrieb sehr viel Gutes und biblisch Fundiertes über das Thema Wiederkunft. Ich las das Buch im Jahr 1990. Ich las es mit großem Interesse. Es war ein gutes Buch. Gut zu lesen. Aber leider geriet er auch in Spekulationen gegen Ende vom Buch. Wie so viele vor und nach ihm. Er schrieb nämlich, dass Jesu Wiederkunft im September 1996 geschehen würde. Ich habe es also 6 Jahre vorher gelesen. Die Mahnung Jesu, dass niemand Tag noch Stunde wisse, nahm er aber ernst. Aber Jahr und Monat könne man aus der Bibel doch deutlich erkennen, hat er gemeint. Also nochmal, Jesus hat nur gesagt, weder Tag noch Stunde. So hat er das beschrieben. Und darum könne man wissen, Jahr und Monat. Und eben deswegen hat er es fixiert auf 1996. Wir sollten uns hüten vor falschen Deutungen und noch viel mehr vor falschen Propheten. Wir haben hier die Parallelstellen zu unserem Text. In Lukas haben wir da die Stelle 21, Vers 25 bis 28, was heute Morgen zur Predigt gehört. Aber Parallelstellen zu diesem Text ist in Matthäus, wie ihr seht, 24, 29 bis 31 und Markus 13, 24 bis 27. Wer das aufschreiben möchte, da ist es. Es gibt, immer wieder wird davon gesprochen, es gibt einen Kontext, einen Text vor dem Text, den man auslegen möchte, und ein Text nach dem. Der Vortext, ich lese Überschriften nach der Version Neue Genfer Übersetzung. Da lese ich dann die Überschriften. Die Verse 5 und 6, und so erkennen wir, was in dem Kapitel drin steht. Wir greifen also nicht einfach etwas raus und niemand weiß, was da vorne und nach dem da geschrieben steht. Also, da steht ab Vers 5, was auch schon unser Bruder Heike gelesen hat, Jesus kündigt die Zerstörung des Tempels an. Wir müssen uns da vorstellen, da sind die Jünger und sie sind begeistert vom Tempel. Und Jesus sagt, der wird abgerissen. Das wird alles zerstört. Verse 7 bis 11, Vorzeichen des Endes. Sie haben ja gefragt, welche sind die Zeichen? Wie wir sagen, die Endzeitzeichen. Und dann hat Jesus geantwortet und hat davon gesprochen, von den Vorzeichen des Endes. Es gibt Angaben, es gibt Zeichen. Und Zeichen sind ja zum Beobachten. Und dann die Verse 12 bis 19. Verfolgung der Jünger Jesu. Das ist, was Jesus vorausgesagt hat. Es wird schwere Verfolgungen geben. An einem kommenden Sonntag werden wir ja mehr auch davon hören, von heutigen Verfolgungen mit Open Doors. Und dann die Verse 20 bis 24, das Gericht über Jerusalem und über das jüdische Volk. Wir müssen uns das auch so vorstellen, ganz deutlich. Israel und zur Zeit Jesu, die Juden, waren ja noch der Rest von dem auserwählten Volk Gottes. Und da sagt Jesus, der Tempel und Jerusalem wird zerstört. Und das jüdische Volk wird zerstreut werden. Das war eine ganz harte Rede, eine ganz harte Prophezeiung, die Jesus dem jüdischen Volk gesagt hat. Das muss ihnen unwahrscheinlich erschüttert haben. Wir gehen dann zu unserem Text, die Wiederkunft des Menschensohnes. Und dann noch der Nachtext. Der Nachtext. Da haben wir die Verse 29 bis 33, der Vergleich, das Gleichnis mit dem Feigenbaum. An dem Feigenbaum erkennen wir, wann Sommer beginnt. Oder an, wie der Herr Jesus auch da sagt, oder irgendein anderer Baum. Ja, tatsächlich. Schon im Frühling kommen die Knospen. Und wir wissen, jetzt kommt bald der Sommer. Es gibt also Anzeichen, auf die wir achten können, und dann wissen wir, was kommt. So auch hier. Und darum endet auch diese Rede Jesu über die Endzeit mit den Versen 34 bis 36 und endet mit einer Mahnung zur Wachsamkeit. So gesehen liegt vielleicht jetzt die Frage so in der Luft. Ja, Alfredo, du hast ja immer wieder das betont von gute Nachricht, frohe Botschaft. Wo ist die frohe Botschaft? Die frohe Botschaft ist vielleicht so einfach. In dem jetzigen Text, Jesus kommt wieder. Das ist die frohe Botschaft. Wenn das einem Gläubigen nicht erfüllen kann und bewegen kann und erfreuen kann, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Wir gehen. Unsere Erlösung naht. Im Text heißt es, eure Erlösung naht. Jesus redet und sagt, eure Erlösung naht. Und wir hören das und sagen, jawohl, unsere Erlösung naht. Der Abschnitt beginnt, dieser Abschnitt von 25 bis 27, beginnt mit und. Und. Das bedeutet so viel, Jesus gibt eine Prophezeiung nach der anderen. Aber es ist nur eine prophetische Aufzählung, aber nicht eine Termin- oder chronologische Aufzählung. Da muss man aufpassen. Die Verse 25 bis 27 sind nicht so einfach. Wir können sie nur so verstehen, weil wir Jesus kennen, Jesus lieben und weil wir wissen, er kommt wieder, uns zu holen. Zeichen am Himmel, davon ist die Rede, Zeichen am Himmel. An Sonne, an Mond und Sterne. Also außerhalb von der Erde, das alles gerät in ein Durcheinander. Das wird gewaltige Schrecken auf Erden auslösen. So gewaltig, dass die Völker, so steht es da, dass die Völker in Angst und Ratlosigkeit verfallen werden. Und dann heißt es vom Toben der Wellen und des Meeres so schlimm, dass die Menschen schier in Ohnmacht sinken werden. Aus Furcht und Erwartung. Eine andere Übersetzung sagt, dass sie vergehen werden, dass sie sterben werden. Furcht und Erwartung, was über den Erdkreis noch kommen soll. Also da ist Ungewissheit, da ist Verzweiflung, da ist Schrecken bei den Menschen. die Jesus nicht kennen. Dann heißt es, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden, so etwas wie aus dem Gleichgewicht geraten. Der Apostel Petrus prophezeit, da steht es im 2. Petrus 3,10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, plötzlich, ganz spontan. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Wenn man jetzt das hört, diese gewaltigen Waldbrände in Kanada und oft auch in Australien und auch in Spanien so viele Waldbrände. Ja, das ist nur ein wenig im Vergleich zu dem, was Jesus hier vorausgesagt hat. Und dann in Vers 27, und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Sie werden ihn sehen. Und viele werden in so eine Panik geraten, dass sie sagen werden, die Berge fallen über uns. Jetzt ist noch ein Tun, wie wenn nichts wäre, wie wenn nichts käme. Die Welt kann das nicht erkennen, aber wir glauben an Jesus und glauben an das, was er gesagt hat. Und darum wissen wir, was kommen wird. Und darum können wir uns vorbereiten. Die Welt wird aber den kommenden Herrn sehen. Er kommt in einer Wolke. So ist er ja aufgefahren gen Himmel, in einer Wolke. Er kommt mit großer Kraft. Da war ich mal in Guadalajara in einer Straße, eine Allee und ein schöner Spazierweg da und Bänke. Und dann, da verteilte ich öfters Traktate. Und die Leute, die da hin und her liefen, mit denen konnte man praktisch nicht ins Gespräch kommen. Aber die Leute, die da saßen, ja. Nur wenn drei zusammen waren, dann habe ich das lieber gelassen. Dann gibt es mehr oder weniger immer gleich Diskussionen. Aber wenn nur eine Person da war, da war mal ein Mann alleine, ich habe mich zu ihm hingesetzt. Fing an mit ihm ein Gespräch. Und im Gespräch habe ich ihm gesagt, Jesus wird wiederkommen. Dann hat der Mann mir gesagt, ja, wenn er wiederkommt, werden sie ihn wieder töten. Er hat also das nicht gewusst, nicht erkannt. Er war nicht gläubig, dass Jesus in großer Kraft und großer Herrlichkeit wiederkommt. Denken wir das daran, was so schön bezeichnet wird, so schön beschrieben wird, sowohl in Matthäus wie in Markus und Lukas, von der Verklärung auf dem Berg, wo Jesus verklärt wurde, so herrlich, so glänzend wie die Sonne. Wir können ja auch nicht die Sonne sehen, so anschauen. Viel mehr als dieser Fokus heute Morgen da. Jesus in der Herrlichkeit, so wird er wiederkommen. Er kommt mit großer Herrlichkeit. In Lukas steht das, in Lukas 9, 28 bis 36, von dem Berg der Verklärung. Er kommt, und zwar er kommt bald. Und er kommt als Herr aller Herren, und er kommt als König aller Könige. Das ist unser Herr Jesus. Möge er wirklich auch unser Herr sein, nicht nur Heiland, sondern auch Herr über unser Leben. Und darum, weil er wiederkommt und so plötzlich, so überraschend, darum wachet alle Zeit. Wachet alle Zeit. Wartest du auf ihn? Sehnst du dich nach seinem Kommen? Bist du bereit und sagst, ja, ja. Oder, ja, ich möchte doch erst noch meine Arbeit oder mein Studium fertig machen und meine Fabrik entwickeln oder ich möchte noch so einige Reisen unternehmen oder ich möchte noch ein paar schöne Ferien machen oder ich möchte doch noch erst heiraten und eine Familie aufbauen und so weiter und so weiter. Jetzt ist die Zeit, sich vorzubereiten. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt wollen wir aufblicken zu ihm, jetzt. Am vergangenen Mittwoch, also vor ein paar Tagen, wollte ich irgendwie ein Buch finden und dann schaute ich nach in meiner Bibliothek und dann nahm ich da eins raus, wie in den Tagen Noahs. Ja, habe ich gedacht, seit wann habe ich denn das Buch? Und öffne es und da steht von Hand, meine Hand geschrieben, Oktober 2022, also noch nicht einmal ein Jahr, 10 Monate sind vorbei. Und da drin habe ich dann das geschrieben, wie in den Tagen Noahs, in meinem Inneren tönt es, das habe ich geschrieben, in meinem Inneren tönt es, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Und dann fand ich eine nochmalige Bestätigung für den Predigttext für heute. Es ist einfach wunderbar. Man muss sich den Text schenken lassen und dann manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal vielleicht kaum. Aber irgendwie Bestätigungen bekomme ich praktisch immer. Und diesmal denke ich, ja, ich habe das gar nicht mehr gewusst, was ich da geschrieben habe. Jetzt habe ich also 10 Monate das in mir bewegt, diesen Text und diese Aufschrift da. Erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Und heute habe ich diese Gelegenheit. Ich freue mich. Und ich hoffe, dass ihr euch auch freut, dass Jesus bald wiederkommt. Kein Wenn und Aber. Freue dich, Jesus kommt bald wieder. Wollen wir uns doch erwecken lassen. Wollen wir uns doch erwecken lassen. Dieser Vers 28 zeigt uns 3 Wahrheiten. Ich lese nochmal den Vers 28. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Da haben wir drei Sätze. Der erste, wenn aber dies anfängt zu geschehen, also auf Anfang achten. Auf den Anfang achten. Und dann 28b, der zweite Vers, der zweite Satz, zu Christus, das sagt uns, zu Christus emporschauen. Und im dritten Satz, 28c, die Enderlösung steht bereits schon vor der Tür. Wir beginnen dann mit dem ersten Satz. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, wenn es anfängt zu geschehen, mögen all diese Dinge, die da genannt werden, uns doch aufwecken. Wollen wir uns doch erwecken lassen. Schon am Anfang dieser Ereignisse. Umso schlimmer es in der Welt zu und her geht, umso näher ist unsere Erlösung. Umso schlimmer es in der Welt tobt und umso mehr die Welt sieht, das geht nicht mehr so weiter, umso näher ist unsere Erlösung. Mögen all diese Dinge doch für uns keine Überraschung sein. Jesus hat sie vorausgesagt. Der Herr hat uns verheißen, ich komme wieder und werde euch mit mir nehmen. Das ist doch, wie es da steht, das ist doch ein Hoffnungsruf. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Der zweite Satz. So richtet euch auf und erhebt eure Häupter. Also nicht Vogelstrauß-Politik, was macht er? So sagt man es, ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber so sagt man es. Der Vogelstrauß tut den Kopf in den Sand, wenn er Gefahr sieht und meint, damit ist keine Gefahr da. Sind nicht auch viele Gläubigen so wie ein Vogelstrauß und verkriechen sich da im Sand mit ihrem Kopf. Sie wollen nichts wissen. Sie wollen nichts hören. Aber wir sind aufgerufen, unsere Häupter emporzuheben. Aufgerufen auf die Zeichen, auf die Endzeitzeichen zu achten. Jesus selber hat sie uns gesagt, damit wir darauf achten. Es gibt, irgendwo habe ich das gelesen, Hängekopfgeneration. Was ist das? Die Hängekopfgeneration in unserer Zeit. Bei uns, wo wir in der Siedlung wohnen, gegenüber ist eine Schule, Sekundarschule. Und dann sieht man so die jungen Leute, nie so praktisch, sondern meistens nur so. Immer nur so, immer nur so. Hängekopfgeneration heißt das. Und das Interessante, sie laufen sogar über die Straße so. Die gucken doch nicht, was da kommt. Über die Straße so. Hängekopfgeneration. Ja, ja. Aber wer lebendige Hoffnung hat, schaut aufwärts. Fröhlich erheben ihre Häupter. Traurige schauen abwärts. Ja, mir geht es so schlecht. Oh, ja. Nur wenn wir unsere Häupter erheben und unsere Blicke auf Jesus fokussieren, können wir ihn mit Freuden erwarten. Jesus fokussieren. Das heißt, immer unser Blickwinkel auf Jesus hin. Alles, was in unserem Leben geschieht, alles, was unserem Körper und unserer Seele geschieht, alles mit Jesus verbinden. Das ist ein Weckruf. Erhebet eure Häupter, eure Erlösung naht. Ein Weckruf. Drittens, weil eure Erlösung naht. Da ist doch die Freude drin, da ist doch die frohe Botschaft des Evangeliums, weil eure Erlösung naht. Ja, aber. Was? Ja, aber. eure Erlösung naht. Sind wir noch nicht erlöst? Eure Erlösung naht. Also sind wir noch nicht erlöst. In Römer 8, 24 steht geschrieben, schon gerettet, in der Übersetzung Hoffnung für alle. Und in der Übersetzung Schlachter 2000 heißt es, sind errettet worden. Wir sind schon errettet worden. Wir sind gerettet. Und in 1. Johannes 3, 2 und 3 steht geschrieben, mal nur der kurze Satz in Hoffnung für alle Übersetzung, schon jetzt Kinder Gottes. Ich lese diesen Text, 1. Johannes 3, 2 und 3, nach Schlachter 2000. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie auch er rein ist. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir warten aber auf die Enderlösung. Ich habe einen ganz interessanten, einfachen Kommentar gefunden. Hans Bruns. Ich habe ihn selber in den 60er Jahren in Basel auf Krishona gehört. Bei einer großen Konferenz sprach er und er hat gerade damals das Neue Testament übersetzt. Und später gab es dann die ganze Bibel. Und jetzt in diesen Tagen habe ich dann nach so langer Zeit wieder das Hans Bruns Neues Testament genommen und habe da nachgeschlagen. Und da steht Folgendes. Darum ermuntert er seine Jünger, trotz allem in froher Erwartung nicht nur den Kopf hochzuhalten, sondern auf den wiederkommenden Herrn zu schauen. Die volle Erlösung wird nicht ausbleiben. Schon der Beginn all dieser Dinge soll die Gläubigen nicht aus der Fassung bringen, sondern gerade eine frohe Enderwartung hineinziehen. Sie in eine frohe Enderwartung hineinziehen. Das ist ein Trostruf. Die Zusammenfassung von dem, was wir jetzt gehört haben. Zuerst haben wir eine Kapitelübersicht gesehen, Kontext vom heutigen Predigttext. Jesus kündigt die Zerstörung des Tempels an, Vorzeichen des Endes, Verfolgung der Jünger Jesu, das Gericht über Jerusalem und über das jüdische Volk, die Wiederkunft des Menschensohnes, der Vergleich oder Gleichnis mit dem Feigenbaum, Mahnung zur Wachsamkeit und dann die Verse 25 bis 26 über gewaltige kosmische Erschütterungen. Vers 27 kündigt das Kommen des Herrn an. Und dann eure Erlösung naht. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, das ist ein Hoffnungsruf. So richtet euch auf und erhebet eure Häupter. Das ist ein Weckruf. Weil eure Erlösung naht, das ist ein Trostruf. Folgerung, nur wenn wir unsere Häupter erheben und unsere Blicke auf Jesus fokussieren, können wir ihn mit Freuden erwarten. Der Herr möge uns das schenken, dass wir das erfasst haben und das mitnehmen. Tief in unseren Herzen. Nicht einfach das nur so lesen, sondern das muss in uns wirken. Das muss in uns bewegen zur Freude Er kommt bald wieder. Nur wenn wir unsere Häupter erheben und unsere Blicke auf Jesus fokussieren, können wir ihn mit Freuden erwarten. Lass Jesus jetzt schon Herr deines Lebens sein, so wirst du die Freude der Entrückung miterleben. Lass Jesus jetzt schon Herr deines Lebens sein, so wirst du die Freude der Entrückung miterleben. Johannes 14,3. Jesus sagt da: Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ist das nicht doch eine Freudenbotschaft? Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht einfach im Dunkeln lässt, in der Ungewissheit lässt, sondern dass du klare Prophetie uns gegeben hast. Und wir dürfen uns daran halten und daraus lernen. Und wir wollen mit deiner Hilfe immer wieder aufblicken und uns freuen, dass unsere Erlösung naht. Und bitten dich, Herr, dass wir auch für andere ein Segen sein dürfen, ein Wegweiser zu dir hin, dass andere doch auch dich finden können, dass andere auch dich als Heiland, als Herr ihres Lebens annehmen. Und heute ein Tag des Heils werde für viele Verlorene. Wir bitten um deinen Segen über uns als Gemeinde, dass auch diese Gemeinde ein Licht sei hier in der Ortschaft und Umgebung. Segne du uns um deines Namens willen. Amen. Amen.